ARD.
The commission concluded that Israel has committed genocide against the Palestinian people in Gaza and that it is continuing with that genocide.
Die Kommission ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Israel im Gazastreifen einen Genozid gegen die palästinensische Bevölkerung verübt hat und weiter fortführt. Das sagt Navi Pillay, die Vorsitzende der Kommission des UN-Menschenrechtsrats.
Israel hat seine Offensive auf Gazastadt begonnen. Gaza brennt, so hat es Verteidigungsminister Katz gesagt.
Israel und seine Bürger werden immer öfter boykottiert und in Sport- oder Kulturveranstaltungen attackiert. Jetzt rückt der Eurovision Song Contest in den Fokus.
Italien liefert den festgenommenen Ukrainer aus, der nach Ansicht der deutschen Ermittler maßgeblich für den Anschlag auf die Nord Stream Gas Pipelines verantwortlich sein soll.
Hallo, ich bin Constanze Semidey.
Und ich bin Michael Hafke. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 16. September um 16 Uhr. Und wir schauen zuerst auf den Nahen Osten. Gaza brennt. Das waren die Worte von Verteidigungsminister Katz.
Die Bodenoffensive der israelischen Armee auf Gaza-Stadt ist in vollem Gange. Das Militär käme voran, so hat es Ministerpräsident Netanyahu bestätigt. Die Außenbereiche der Stadt würde man nun kontrollieren. Es hat in der Nacht schwere Angriffe gegeben. Viele Menschen sind nach palästinensischen Angaben ums Leben gekommen.
In der Stadt halten sich ja noch Hunderttausende Menschen auf. Und da starten nun tausende Soldaten eine Bodenoffensive.
Die Armee erklärt es so: In Gaza-Stadt seien Stellungen und Infrastruktur der Hamas. Die müsse vernichtet werden, das sei das Ziel. Unter der Stadt unterhalte die Hamas ein weit verzweigtes Tunnelsystem und es hielten sich auch tausende Hamas-Kämpfer dort auf.
Und trotzdem ist das ja ein unglaublich brutales Unterfangen für die Zivilisten.
Ja, auf alle Fälle.
Die Hamas loszuwerden ist sicher ein nachvollziehbares Argument. Aber steht das denn noch in irgendeinem Verhältnis, dieses Vorgehen der israelischen Regierung? Das ist doch kaum noch zu rechtfertigen, wenn man von dem Leid der Bewohner Gazas weiß. Ja, was für eine Strategie steht denn nun eigentlich dahinter?
Diese Stadt voll mit Zivilisten zur Kampfzone zu machen, das ist in der Tat extrem. Ich habe hier eine sehr gute Einschätzung gefunden von Guido Steinberg. Er ist Nahostexperte von der Stiftung Wissenschaft und Politik und er hat im NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien unserer Kollegen, hat er diese Offensive mal in ein größeres Bild eingeordnet.
Diese Offensive in Gaza-Stadt ist ein Hinweis darauf, dass die israelische Seite ihre Strategie, die ja oft schwer zu erkennen ist in Gaza in den letzten 2 Jahren, etwas verändert hat. Es gab immer 2 große Alternativen. Die eine Alternative war, es mit der palästinensischen Autonomiebehörde zusammen mit palästinensischen Polizisten, mit palästinensischen Sicherheitskräften den Gazastreifen zu verwalten und auf diese Weise die Hamas unter Kontrolle zu bekommen. Es war ja auch immer mal die Rede davon, dass dann vielleicht die Europäer oder auch arabische Nachbarstaaten wie Jordanien oder die Vereinigten Arabischen Emirate dabei helfen könnten. Das wollte die israelische Regierung nie. Sie will keine Lösung für Gaza gemeinsam mit palästinensischen politischen Akteuren. Die zweite Alternative war eine Wiederbesetzung des Gazastreifens. Die wollte die Regierung Netanyahu auch nicht. Obwohl es Teile gab, vor allem die nationalreligiösen Rechtsextremisten innerhalb der Regierung, die eine Wiederbesetzung und sogar einen Wiederaufbau von Siedlungen im Gazastreifen gefordert haben. Und jetzt sieht es so aus, als wolle die israelische Regierung etwas mehr in Richtung einer Wiederbesetzung gehen. Wir haben das sowieso in den letzten fast 2 Jahren erleben können, dass wir ja faktisch eine Besetzung Leid hatten, bei der immer wieder israelisches Militär die Kontrolle übernommen hat, aber dann auch sich auch wieder zurückgezogen hat, woraufhin dann die Hamas erstarken konnte. Jetzt scheint das Pendel so ein wenig in Richtung permanente Besetzung des Gazastreifens auszuschlagen. Und das ist aus meiner Sicht das wichtigste Ergebnis dieser großen Offensive gegen Gaza. Es verspricht aus meiner Sicht zunächst einmal, dass dieser Konflikt noch lange andauern wird. Und dass es dann auch wieder fraglich ist, was das Ergebnis ist, weil ich persönlich eine komplette Wiederbesetzung des Gazastreifens, so wie vor 2005, kaum für möglich halte. Eine solche Besetzung ist immer mit einem Guerillakrieg verbunden, den die Hamas dann führen würde, mit vielen israelischen Todesopfern, gerade unter sehr, sehr jungen Leuten, die dann als Wehrpflichtige in den Gazastreifen geschickt werden.
Vertreter des israelischen Militärs waren ja sehr kritisch gegenüber dieser Offensive. Es kamen viele Bedenken, auch vom Geheimdienst. Oft wurde argumentiert, die Hamas lasse sich militärisch nicht vernichten. Sie sei eine politische Organisation, eine Ideologie geradezu.
So sieht es auch Guido Steinberg. Wir hören noch mal, was er dazu sagt.
Ich kann die Bedenken vor allem der Militärs und vieler Nachrichtendienstler in Israel gut verstehen, weil es sich doch in den letzten zwei Jahren gezeigt hat, dass das Ziel einer Zerschlagung der Hamas erreicht ist, dass die israelische Regierung aber wohl mehr will. Sie will nämlich diese Organisation vom Erdboden tilgen. Und das ist kein realistisches Ziel. Wir haben es mit einem dicht besiedelten Gebiet zu tun, einem kleinen Gebiet, auf dem insgesamt über 2 Millionen Menschen leben. Und selbst wenn einige von denen gehen sollten, wird es der Hamas immer möglich sein, junge Menschen zu rekrutieren, zu bewaffnen und dann in den Kampf gegen dort präsente israelische Truppen zu schicken. Und ich persönlich sehe, so wie ganz viele israelische Militärs und Geheimdienstler, nicht, welches strategische Ziel erreicht werden soll. Natürlich können weitere Hamas-Kämpfer getötet werden, aber die Organisation, so wie sie im Moment besteht, kann nicht vollkommen beseitigt werden.
International wird Israel für diese Offensive nun doch auch mit deutlichen Worten kritisiert. Eine von den Vereinten Nationen eingesetzte Untersuchungskommission hat erklärt, dass Israel im Gazastreifen einen Genozid, also einen Völkermord an den Palästinensern begeht.
Genau, und das heißt, Genozid heißt Handlungen mit dem Ziel, ein Volk, eine Ethnie oder auch eine Glaubensgemeinschaft zu vernichten. Also das denkbar schlimmste Verbrechen.
Und wie begründet das Gremium denn nun seine Einschätzung?
Navi Pillay hat diese Kommission geleitet. Wir haben sie ja eingangs schon zitiert. Sie ist eine Juristin aus Südafrika. Sie war früher Richterin am Internationalen Strafgerichtshof und UN-Hochkommissarin für Menschenrechte. Unsere Korrespondentin in Genf, Katrin Hondel, hat die Begründung dieser Kommission mal zusammengefasst.
Die Kommission beruft sich auf die UN-Konvention über Verhütung und Bestrafung des Völkermordes von 1948. 4 der 5 darin erwähnten Tatbestände seien erfüllt, nämlich, so heißt es im Bericht, Tötung und schwere körperliche oder seelische Schädigung, vorsätzliche Schaffung von Lebensbedingungen, die auf vollständige oder teilweise Vernichtung der Palästinenser abzielen und Verhängung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geburten. Navi Pillay.
I am certain, otherwise I would never label it as genocide.
Ich bin mir sicher, sonst würde ich es niemals als Völkermord bezeichnen. Ich habe da selbst einen Prozess durchlaufen. Zuerst dachte ich, dass das Sache eines Gerichts ist, das beide Seiten anhört, Zeugen befragt und dann zu einem Urteil kommt. Unser Mandat verlangt aber, dass wir die Verbrechen benennen und die dafür verantwortlichen Personen. Namentlich nennt die Kommission Israels Präsident Herzog, Premierminister Netanyahu und Ex-Verteidigungsminister Galand. Äußerungen der 3 seien ein direkter Beweis für die völkermörderische Absicht, heißt es im Bericht, der unter anderem einen Brief Netanjahus an israelische Soldaten zitiert. Darin beschreibe Israels Regierungschef den Einsatz im Gazastreifen als, Zitat, heiligen Krieg der totalen Vernichtung.
Ja, nun wichtige Frage, wie verhält sich jetzt eigentlich die Bundesregierung?
Die Bundesregierung will ihre Haltung gegenüber der Regierung Netanyahu trotz dieser UN-Einschätzung nicht ändern. Der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Kriechbaum, hat gesagt, Deutschland schließe sich dieser Einschätzung nicht an und Sanktionen etwa gegen Israel würden die Falschen treffen. Die Bundesregierung blockiert ja auch die Sanktionen der EU, etwa dass das Assoziierungsabkommen mit Israel ausgesetzt wird. Die meisten EU-Länder fordern das aber und haben auch schon einige eigene nationale Sanktionen unter anderem gegen rechtsextreme israelische Minister verhängt.
Ja, und gibt es denn da gar keine Kritik?
Doch, schon. Aber wie immer kommt die Kritik aus Deutschland in sehr vorsichtigen Tönen. Ich zitiere mal unseren Außenminister Wadephul. Wir lehnen das ab. Das geht in die vollkommen falsche Richtung. Das ist das, was er über die Gaza-Offensive sagt.
Aber es gibt abseits der Politik ja auch immer Versuche oder immer mehr Versuche, Druck auf Israel auszuüben.
Man könnte auch sagen, Stimmung gegen Israel. Denn da wird ja immer der Weg gewählt, die Bewohner des Landes für das Handeln ihrer Regierung in Haftung zu nehmen.
Zum Beispiel das Radrennen Vuelta in Spanien musste aufgrund von teils aggressiven pro-palästinensischen israelfeindlichen Protestaktionen mehrfach unterbrochen werden und wurde dann schließlich auch vorzeitig beendet.
Und jetzt melden sich immer mehr Länder, die ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest 2026 absagen, wenn Israel teilnimmt. Die Niederlande, Irland, Slowenien, Island und jetzt hat auch Spaniens Kulturminister mitgeteilt, wenn es uns nicht gelingt, Israel auszuschließen, sollte Spanien nicht teilnehmen.
Mit anderen Worten, Israel soll also ausgeschlossen werden.
Genau, Israel wurde aufgefordert, selbst abzusagen, also seine eigene Teilnahme am ESC abzusagen. Und wenn das nicht geschieht, dann soll es ausgeschlossen werden. Und wenn das nicht geschieht, dann sagen eben die Länder selbst ihre Teilnahme am ESC ab.
Also das treibt eigentlich echte Blüten. Letzte Woche zum Beispiel haben wir ja auch vom Musikfestival in Gent berichtet, im belgischen Gent, die Münchner Philharmoniker ausgeladen haben, weil sich ihr israelischer Dirigent geweigert hat, sich in einer schriftlichen Erklärung von der Regierung seines Landes loszusagen. Und damit befasst sich jetzt auch der Kulturausschuss des Bundes.
Und dass es auch anders geht, hat gestern Bundeskanzler Merz gezeigt. In München wurde mit einer feierlichen Zeremonie die historische Synagoge in der Reichenbachstraße wieder eröffnet. Friedrich Merz hat dort eine Rede gehalten. Als er vom Holocaust sprach, musste der Kanzler um Fassung ringen. Ihm kamen die Tränen. Und als er zum Angriff der Hamas auf Israel kam, im Oktober 2023, fand er deutliche Worte.
Und dann kam der 7. Oktober 2023. Der größte Massenmord an Jüdinnen und Juden seit der Shoah. Eine gleichfalls monströse, eine barbarische Tat. Und wir blicken immer noch mit Fassungslosigkeit darauf, auf manchen deutschen Straßen wurde gefeiert. Meine Damen und Herren, an diesem Tag ist endgültig unübersehbar geworden. Wir haben in Politik und Gesellschaft zu lange die Augen davor verschlossen, dass von den Menschen, die in den letzten Jahrzehnten nach Deutschland gekommen sind, ein beachtlicher Teil in Herkunftsländern sozialisiert wurde, in denen Antisemitismus geradezu Staatsdoktrin ist, Israel-Hass schon den Kindern in den Schulen vermittelt wird. Wir erleben seit dem 7. Oktober, Sie erleben seitdem eine neue Welle des Antisemitismus im alten und in neuem Gewand, unverhohlen und dürftig versteckt. In Worten und in Taten, in den sozialen Medien, an den Universitäten, im öffentlichen Raum. Ich möchte Ihnen sagen, wie sehr mich das beschämt. Als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, aber auch als Deutscher.
Ja, und jetzt sprechen wir noch über unseren zweiten Schwerpunkt, nämlich die Ukraine. Ein gutes halbes Jahr nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf das Land, das war im September 2022, wurde die Erdgasleitung Nord Stream an mehreren Stellen gesprengt. 3 Jahre später, jetzt gibt es immer noch keine eindeutige Klarheit darüber, wer alles in diesen Sabotageakt verwickelt ist und warum der Anschlag verübt wurde. Es gibt aber immer mehr Puzzlesteine und vor allem gibt es einen Hauptverdächtigen.
Einer der mutmaßlichen Drahtzieher, ein Ukrainer, ist im August in Italien festgenommen worden, am Strand. Er soll eine Gruppe angeführt haben, die die Leitungen gesprengt haben soll. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und verfassungsfeindliche Sabotage vor. Und jetzt hat ein Gericht in Bologna entschieden, dass der Mann nach Deutschland ausgeliefert werden darf.
Warum hat jetzt das Gericht eigentlich so entschieden?
Da weiß unsere Italien-Korrespondentin Lisa Weiß mehr. Wir hören ihr mal zu.
Also erstens mal, weil es da um den Verdacht auf Sabotage geht. Und da ist es im internationalen Recht einfach so, dass man ausliefern muss. Das schreibt das Gericht in seinem Urteil. Das haben wir hier auch vorliegen. Ja, und der Anwalt des Ukrainers, der hat eine ganze Reihe von Gründen vorgebracht, warum man jetzt seinen Mandanten trotzdem nicht ausliefern kann. Und das Berufungsgericht in Bologna, das entkräftet die dann Stück für Stück in seinem Urteil. Um jetzt nur mal zwei dieser Gründe rauszugreifen, der Anwalt, der sagt zum Beispiel, sein Mandant dürfe nicht ausgeliefert werden, weil diese Tat eine Militäroperation gewesen sei. Und da gibt es besondere Regeln. In so einem Fall genießt der mutmaßliche Täter sogenannte funktionale Immunität. Also es darf erstmal keine Strafverfolgung gegen ihn geben. Das Gericht schreibt aber dann, naja, dieser Ukrainer war zwar vielleicht Soldat, aber diese Sprengsätze, die sind ja nicht in Russland gelegt worden, sondern in Deutschland. Das ist ja kein Kriegsgegner, sondern ein Drittstaat. Außerdem hat der Anwalt noch gesagt, die Haftbedingungen in Deutschland, die seien so schlimm, dass man da niemanden hinschicken könne. Also überfüllte Zellen, mangelnde Hygiene etc. Und das Gericht hat sich dann auch Zeit genommen, hat sich informiert und ist zu dem Schluss gekommen, also so schlecht sind jetzt die Haftbedingungen auch wieder nicht.
Weil diese Tat eine Militäroperation gewesen sei. Das ist ja interessant. Hat der Ukrainer denn schon eigentlich was zu diesen Vorwürfen gesagt?
Die hat er allesamt zurückgewiesen. Er sei zu der fraglichen Zeit in der Ukraine gewesen. Und auch die Führung in Kiew übrigens, die bestreitet, in die Anschläge verwickelt zu sein.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Michael Hafke und bei mir im Studio war Constanze Semidey aus der Nachrichtenredaktion.